pulls up, three-pointer. Bang! Bang!
Jordan, open. Chicago with the lead.
Wir unterbrechen das Programm für eine Sondermeldung.
Russell Wilson has been traded to the Denver Broncos.
Hi und herzlich willkommen bei einer Sonderfolge heute. Aufgrund von Ereignissen, die gestern Abend geschehen sind und auch die gestrige Nacht noch weitergingen. Wir sprechen über ein laut NFL-Experten historischem oder eventuell größte Trade der Geschichte der NFL. Bevor wir euch den Trade und die Details dazu verraten und was jetzt der Plan oder was weitergeht im nächsten Jahr für die beiden Teams, begrüße ich erst mal meinen Co-Host Kadi hier.
Hey, Gruß in die Runde.
Ein Trade, der nicht nur mich schockiert hat, sondern viele, viele andere auch. Und ich glaube, dir geht's nicht anders, oder Kadi?
Absolut nicht. Also vor allem der in Amerika als Aftermath bezeichnete Nachgang eines Trades, der ist wirklich sehr viral gegangen, denn die Seattle Seahawks haben nicht nur mit Russell Wilson die Wege geteilt, sondern auch mit Bobby Wagner. Sprich, eine Ära ist irgendwo bei den Seahawks zu Ende gegangen.
Es waren die letzten zwei Spieler, die seit dem Super Bowl-Sieg noch im Team waren, wurden jetzt innerhalb von einer Nacht oder einem Abend entlassen und man hat jetzt dadurch beide Stützen, die den Erfolg noch miterlebt haben bei den Seahawks, weg und nicht mehr da im Team.
Bobby Wagner, einer der 10 Jahre bei den Seahawks war, davon 9-mal All-Pro. Manche meinen, er wäre washed, aber ich denke, Zahlen sprechen für sich. Russell Wilson ist Minimum ein Top-10-Quarterback dieser Liga, Top 5 eigentlich sogar.
Mindestens Top 5.
Sprich, das sind also Spieler, die meiner Meinung nach auch in ihrer Prime sind. Vor allem bei Russ, denke ich, kann man den Case auf jeden Fall machen. Es ist aber auch im Gegensatz zum Wagner-Deal eine Menge zurückgekommen in Richtung Washington.
Ja, Wagner wurde ja nur entlassen und Wilson wurde getradet, nachdem man ein vielleicht noch besseres Angebot, wo man jetzt keine Details hat, von den Washington Commanders abgelehnt hat, aufgrund dessen, weil die Commanders in der gleichen Conference sind und man Wilson aus der Conference wegtraden wollte. Ja, das Lustige ist, noch bevor wir die Details besprechen, die Broncos haben ein Auswärtsspiel in der kommenden Saison bei den Seattle Seahawks. Das heißt, Wilson darf im Lumen Field spielen vor den Seahawks-Fans. Ich glaube, wird die ganze Sache auch lustig. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel sein. Die Details sind, Broncos haben, du hattest angesprochen, Russell Wilson getradet und dazu noch einen Viertrunden-Pick mitbekommen. Was haben die Broncos den Seahawks im Gegenzug gegeben? Sie haben ihnen gegeben First-Round-Pick 2022 dieses Jahr, das heißt, steht ja schon fest, der 9. Overall. Dann ein Second-Round-Pick dieses Jahr, das ist der 40. Overall, also beides sehr frühe in den jeweiligen Runden. Dann außerdem nochmal ein First- und Second-Round-Pick im nächsten Jahr. Dazu noch von den Picks im diesjährigen Draft einen 5-Runden-Pick. Plus 3 weitere Spieler, dabei ist einmal Tight End Noah Fant, von dem ich als Tight End sehr viel halte und der auf jeden Fall auch ein Fragezeichen der Seahawks schon mal beendet hat. Das war die Tight End Position. Ein zweiter Spieler ist Shelby Harris, Defensive Tackle, der auch wiederum ein weiteres Fragezeichen der Seahawks mit einem Ausrufezeichen ersetzt. Und im Gegenzug eben zu Wilson noch Drew Lock, der Stand jetzt der Starting Quarterback sein wird für die Seahawks. Adam Schefter hat gemeint, it's the biggest trade in NFL history. Siehst du es genauso?
Ja, absolut.
Es ist also ja eine Menge. Ich habe ja gerade ewig gebraucht, um vorzulesen, was die Broncos geboten haben.
Die Broncos sind im absoluten Win-Now-Modus gewesen, als sie diesen Trade getätigt haben. Es ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass die Broncos so progressiv verirrt da reingehen in so eine Sache. Bei Peyton Manning war das ja relativ ähnlich. Nur hat man nicht gar nicht, hat man absolut nicht so viel abgegeben. Die Picks sind das eine, asset-technisch ist es eine Menge, aber auch die einzelnen Spieler. Also Noah Fant, was im PFF-Ranking angeht, in nahezu jeder Kategorie auf seine Position Top 10, Top 12. Das ist sehr solide bis gut und er ist noch 24.
Mit einem Capspace von 1,5 Millionen nur.
Das ist halt, klar, wenn wir schon bei Capspace sind, Dead Money ist halt natürlich eine Menge bei den Seahawks, aber der Vertrag läuft aus bei Russ in den kommenden Jahren. Wird dann ein sehr großer Deal stattfinden, denn wie die Berichte aus Seattle, wie sie halt berichten, ist, dass Patrick Mahomes like Money gefordert wird.
Von Wilson auf jeden Fall, und der Vertrag ist eben nur noch nächste Saison, dann ist er Free Agent, und die Seahawks waren der Meinung oder ja wollten nicht so viel Geld für Wilson zahlen, auch wenn der Cap Space ja eigentlich jedes Jahr steigt, aber trotzdem hat man jetzt dieses Jahr 26 Millionen an Dead Money, den man für Wilson zahlt, aber der nicht da ist. Klar ist es eine Menge. Das ist aber nur ein Jahr. Das ist nur im nächsten Jahr. Und im Endeffekt hat man sich jetzt hierum trotzdem 13,3 Millionen an Cap Space gespart durch den Trade von Russell Wilson. Und jetzt ist die Frage, was ist der Plan der Seattle Seahawks? Direkt danach wurde Bobby Wagner entlassen. Das heißt, es zeigt vieles darauf hin, dass es ein Rebuild geben wird. Ich hatte dir gesagt, nach Ende der Saison oder ja auch kurz nach, auf jeden Fall nach Ende der Saison der Seahawks, hatte ich dir gesagt, ich glaube nicht, dass in der kommenden Saison Pete Carroll und Wilson beide bei den Seahawks bleiben werden. Das war ja mein Punkt. Und ich hatte eigentlich in den letzten Wochen nicht mehr dran geglaubt, dass einer davon getradet, gefeuert oder so wird. Aber jetzt ist es doch passiert. Also ich hatte sozusagen recht. Trotzdem ist es, glaube ich, für viele Fans eine herbe Enttäuschung rein für die Seele, weil Russell Wilson war das Aushängeschild von den Seattle Seahawks.
Ja, nicht nur als Spieler, vor allem als Person. Einer, der die Franchise einfach vertreten hat als Quarterback, sich so sozial stark engagiert hat in der Region. Eigentlich auch immer ein bisschen ein Spieler war, bei dem man sich schwer vorstellen konnte, die Franchise zu verlassen. Bis vor einem oder zwei Jahren. Ich zog ja gerne den Vergleich mit Damian Lillard in der NBA, dass es vom Charakter her ähnliche Spielertypen sind, die in einem nicht so großen Markt sind vielleicht. Also vom Klang her, Seattle ist, ne, Microsoft ist an sich natürlich riesig, aber ja. Aber ja, manche Dinge nehmen sich dann oder haben dann einen anderen Lauf. Ich finde, beide Seiten, das möchte ich schon mal vorwegnehmen, haben hier eigentlich einen relativ guten Deal eingetütet. Man kann sagen, dass im Grunde genommen dann auch, wenn du sagst, okay, wir wollen nicht diesen Mega-Vertrag hingeben, dann Russ natürlich nicht abgeneigt war zu gehen. Das gibt dir im Prinzip in einer Trade-Verhandlung eine nicht so gute Verhandlungsposition. Den Seahawks wurde auf jeden Fall nicht die Hosen ausgezogen. Definitiv nicht.
Auf gar keinen Fall. Wenn wir die Situation nur jetzt betrachten, ist es für die Broncos ein Riesen-Win und für die Seahawks ein Win. Weil die Broncos alles andere außer der Super Bowl-Sieg im nächsten Jahr ist eine verlorene Saison für die Broncos. Die Broncos sind ein Favorit für den Titel durch diesen Trade geworden. Aber sofort. Sie haben eine Top-Defense, sie haben gute Wide Receiver und offensive Waffen wie Running Backs mit Javonte Williams und eventuell noch Melvin Gordon, wenn sie ihn halten. Und eine O-Line, die auf jeden Fall besser ist als die der Seahawks, auch wenn sie nicht super ist. Die Broncos.
Also Jerry Jeudy mit Russell Wilson wird, glaube
ich, eine tödliche Kurtland Sutton.
Wird eine tödliche Kombination, also ja. Absolut. Und ja, und dementsprechend sind natürlich die Values der First Rounder in den kommenden Jahren oder in der sehr nahen Zukunft wahrscheinlich auch keine, die um Platz 1 auf jeden Fall sein werden. Sie werden wahrscheinlich spät fallen, aber eine Sache kann man, oder zwei Sachen, die man da wegnehmen kann. Einmal, die Seahawks sind mit die Besten darin, relativ tief im Draft Diamanten rauszupicken. Und das andere ist, es gibt einen anderen dicken Fisch unter den Quarterbacks, der eventuell halt aus seiner Mannschaft weggehen möchte, in Houston, Texas. Und da, denke ich, ist jedes Asset ein gutes Asset, um da vielleicht auch einen Trade zu forcieren.
Dann kommen wir direkt zu dem, was ich an zwei Möglichkeiten habe, was die Zukunft der Seattle Seahawks angeht. Im Grunde genommen hat man Stand heute die Schere so weit offen, dass es in die Richtung hingehen kann, wir sind in der kommenden Saison ein Super Bowl Contender und wir sind in den nächsten 5-6 Jahren ein Contender zu dem Nummer 1 Overall Pick. Das heißt, eigentlich geht eine Schere nicht weiter auf als das, was momentan bei den Seahawks der Fall sein kann oder momentan ist. Man kann schlechtestes Team der Liga sein über mehrere Jahre, man kann aber auch sofort eigentlich da weitermachen, wo man die letzten 3 Jahre so ein bisschen aufgehört hat, aber da davor eben dran war. Und das ist ja immer ein Favorit für den Super Bowl zu sein. Da ist aber viel jetzt noch, was man noch nicht weiß.
Unklar einfach.
Ja. Eine Möglichkeit, und das hatte ich dir direkt auch gesagt und vielen anderen auch direkt gesagt. Ich habe eine Vermutung oder eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, wäre, dass sich die Seahawks bei diesem Trade gedacht haben, okay, es ist nicht unser Plan, ein komplettes Rebuild zu machen, sondern wir wollen einfach nur einen anderen Quarterback, der jünger ist und der für die Zukunft weiter beim Team bleiben kann. Und ich hatte es dir gesagt, durch diesen Trade haben sie sehr viel bekommen. Und eine Möglichkeit wäre, fast alles, was sie bekommen haben, den Texans zu bieten und daraus einfach Deshaun Watson zu ziehen. Und ihn im Gegenzug zu bekommen. Klar, die Texans wollen eigentlich immer ihre 3 First-Round-Picks plus Spieler, aber ein 9th Overall-Pick ist mehr als ein grundsätzlicher First-Round-Pick. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass 2 First-Round-Picks plus vielleicht noch ein 3. oder 4. Runden-Pick reichen könnte, um Deshaun Watson an Land ziehen zu können. Stellen wir uns vor, Deshaun Watson kommt zu den Seahawks. Was hat sich groß geändert? Nicht viel. Nur, dass man jetzt noch einen besseren Talent hat, einen besseren Defensive Tackle und die Grundprobleme, die anderen bleiben aber gleich. Cap Space hat man dieses Jahr tatsächlich einigermaßen genug. Wenn man Watson holen würde, klar hätte man ab in 2 Jahren mehr, weil er ja einen Vertrag von 40 Millionen hat, aber auch er hätte Dead Money in dieser Saison bei den Texans. Das heißt, es würde sich ungefähr ausgleichen mit dem von Wilson und für die kommende Saison auszahlen.
Absolut. Was in den letzten Jahren ein bisschen halt auch das Problem bei den Seahawks war, man hatte wenig Assets. Man hatte wenig Cap-Space, sprich man konnte relativ wenig am Kader verändern. Und ich glaube, dann hätte man sich auch in dieser Saison, wenn man jetzt an Russ festgehalten hätte, ein bisschen im Kreis gedreht. Wie gesagt, man konnte wenig machen und die Probleme, die sind ja, es gibt ja einige Problemstellen eigentlich im Kader. Oder gab, also vor dem Trade, du hattest Tackle-Position, du hast die Tight-End-Position gehabt, wo du ja auch, wie ich der Meinung bist, dass Noah Fant das eigentlich gut übernehmen kann. Im Pass Rush Probleme, die Secondary, Bobby Wagner ist nicht mehr da, Tyler Lockett wäre auch ein Spieler, wo ich denke, vielleicht schon in der zweiten Hälfte der Karriere auf jeden Fall, vor allem was die Productivity angeht.
Ja, wobei er letztes Jahr 1200 Yards hatte, 8 Touchdowns, das sind super Zahlen.
Also, ja, ähnlicher Fall wahrscheinlich, wo du dann sagen kannst, okay, so high wie der Value gerade ist, so wird er vielleicht nicht mehr sein. Er ist auf dem Trade Block, da bin ich gespannt, was kommen wird. Wie gesagt, wenn du jetzt wirklich so viel Assets wie möglich zusammentrommelst, du dann für Watson gehst und du vielleicht dann noch ein, zwei Dinger übrig hast, dann würdest du aus der Sache sehr gut oder sehr sauber rauskommen. Das ist wichtig. Also die Kaderplanung, sie ist sehr im Grauen. Mit Pete Carroll hast du einen 70-jährigen Coach.
Bei dem du gerade momentan nicht weißt, was geht in seinem Kopf ab.
Ich meine, wenn du sagst Total Rebuild und dann voll auf neues Personal und junges Personal
dann
gehst...
Dann musst du aber auch ihn feuern.
Denke ich auch.
Und das hätten sie dann vor der Saison machen müssen, eigentlich. Wenn ihnen klar gewesen ist, okay, sie wollen jetzt komplettes Rebuild, dann wäre Pete Carroll weg, Wilson weg, Wagner weg und alle älteren Spieler weg. Und man hätte das gemacht, was die Rockets in der NBA über die Jahre versucht haben oder OKC. Das haben sie nicht gemacht. Deswegen glaube ich auch, dass sie versuchen werden, durch viele Trades, die Saison komplett so zu gestalten oder die Offseason, dass sie nächste Saison in der kommenden angreifen können. Und ich hatte gerade das erste genannt, was meine erste Möglichkeit wäre. Jetzt der zweite und das, was ich mir erhoffe, was passiert. Und da kannst du ja auch immer mal dazu sagen, wie wahrscheinlich du das ansiehst. So, ein weiteres, was ich mir erhoffe, wäre, wie du es gerade angesprochen hast, Lockett zu traden. Er ist 29, hat einen sehr hohen Wert durch die letzte Saison erfahren und viele Teams sind interessiert an einem Wide Receiver. Warum nicht ein Tyler Lockett traden, wo du mit Sicherheit mehr als einen Zweitrunden-Pick herausholen könntest? Du kannst einen... gieß ein. Man kann einen Zweitrunden-Pick plus dritte oder vierte Runde-Pick holen oder eventuell sogar einen First-Round-Pick. Das wäre aber dann schon recht viel, womit du aber auch viel anfangen kannst. Plus, er verdient 17, irgendwas Millionen pro Jahr. Das ist sehr viel Geld für einen Wide Receiver, wo du auch einiges an Cap-Space sparen könntest wieder.
Eine sehr valide Option. Vor allem hast du dann wiederum auf dem Free Agency Markt Spieler, mit denen du vielleicht das Loch auch wieder zuschaufeln kannst. Wir können das Rad ein bisschen kürzer spannen und sagen, du könntest vielleicht direkt auf Robinson gehen zum Beispiel.
Nee.
Aber das wäre dann quasi das eine Problem mit einem anderen Problem irgendwie versuchen zu lösen.
Das wäre auch vom Typ her, glaube ich, nicht passend, weil dann hat DK Metcalf, der dann gleicher Typ ungefähr ist wie Robinson, man bräuchte schon so einen Speedster, wie es eben Lockett ist, klein, flink und ein Slot-Receiver eben, wie es Lockett ist, hauptsächlich. Genau, das wäre das Erste. Das sehe ich persönlich als Stand jetzt nicht unwahrscheinlich an, dass Lockett vielleicht sogar getradet wird.
Hättest du da direkt Teams im Kopf?
Das nicht. Es sind viele Teams, was jetzt auch dann in der Free Agency eben noch passiert. Viele sind jetzt durch den Franchise-Tag schon weg. Manche andere werden vielleicht noch gecuttet. Wir sind ja noch nicht mal am Anfang der Offseason, die beginnt ja erst nächste Woche. Aber es gibt auf jeden Fall Teams, die ein Lockett gebrauchen könnten. Und ja, da haben sicherlich viele Interesse für ihn auch. Weil er ist 29, er hat noch einen Vertrag auf jeden Fall, wo er gut spielen kann auf einem hohen Level.
Ja, absolut. Vor allem die Anfangsjahre, glaube ich, wären produktiv. Bist du noch zu den Seahawks was sagen?
Ich würde den Plan, den ich jetzt im Kopf habe, oder das Best-Case-Szenario der Offseason noch ein bisschen noch fertigstellen. Das war jetzt gerade nur der Anfang. das sollte alles passieren vorm Draft. Eventuell kann man hier dann noch ein paar Spieler cutten, wie ein oder nicht verlängern, wie ein Duane Brown, wie ein Chris Carson cutten, einen Rashad Penny verlängern. Dadurch schaffst du dir insgesamt nochmal bestimmt circa 5 bis eher 10 oder 15 Millionen an Capspace frei. Dann vor dem Draft am besten noch einen entweder Outside Linebacker oder Defensive End, weil die Seahawks sind noch nicht so sicher, ob sie eine 3-4er oder 4-3er Defense spielen wollen. Vermutlich eine 3-4er Defense tatsächlich das erste Mal seit 10 Jahren durch den neuen Defensive Coordinator Clint Hurd. Namen, die ich im Kopf hätte, wären Haason Reddick von den Panthers, noch letztes Jahr gewesen, Chandler Jones von den Cardinals oder Emmanuel Ogbah von den Dolphins. Drei Namen, die mir sehr gefallen würden und die Defensive End Position auf jeden Fall stopfen. Dann fehlt natürlich durch den Abgang von Bobby Wagner fehlt ein Middle Linebacker. Da vielleicht schauen, entweder Free Agent oder im Draft, je nachdem, was bis dahin schon passiert ist und wie viel Capspace man eben hat. So, dann zum Draft hin würde ich schauen. Ich glaube nicht, dass die Seahawks an 9. Stelle einen Quarterback draften werden. Der einzige, den ich mir vorstellen könnte, wäre Malik Willis. Glaube ich aber, dass der an 9 recht früh wäre und du doch recht viel noch bekommen könntest anderweitig und es mit Locke nächste Saison versuchen kannst. Oder eben vielleicht dann doch mit einem In-Season-Trade oder noch nach dem Draft eben einen Trade für einen Quarterback. Wie es zum Beispiel ein Garoppolo ist, eventuell. Der ein Team in Super Bowl führen kann, den auch gewinnen kann, wenn alles andere stimmt. Das ist dann aber nochmal frei, jetzt erstmal bis zum Draft. Ein Name, den ich habe mir heute schon den ganzen Tag eben angeschaut, was sind die ersten 9 Spieler ungefähr, die Top 10 im Draft. Ein Spieler, den ich mir sehr gerne wünschen würde, wäre Sauce Gardner. Der beste Cornerback im Draft und wahrscheinlich so der Cornerback seit Jalen Ramsey wieder. Nur komplett anders, er ist eher so wie Antonio Cromartie oder so wie ein bisschen größerer, schlaksigerer Richard Sherman. Super Combine gehabt, richtig, richtig top. Den könnte ich mir gerne wünschen. Oder man sagt einfach, und das ist das, was ich davon ausgehe sogar, man tradet den 9. Pick, wie es die Seahawks oft machen, nach hinten und kriegt dadurch, wenn du einen 9. Pick tradest und ein Team, ein Spieler möchte, dann kriegst du dafür sicherlich vielleicht sogar, sagen wir, den 14. Pick plus einen First-Round-Pick nächstes Jahr. Das wäre möglich, das aus einem Draft zu rauszuschlagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Mit dem 14. Pick, den kannst du eventuell nochmal traden. Oder, und das, was ich hoffe, Derek Stingley zu draften. Zweitbester Cornerback im Draft, der jetzt verletzt war. Deswegen fällt er eventuell ein bisschen. Seine bis letzte Saison war 2019. Und der hat auch riesen Potenzial, war beim Combine nicht dabei. Das heißt, der Name ist vielleicht auch gar nicht mehr so hoch. Den könntest du dir hinten draften und der wäre nicht schlechter als Gardner. Plus du hast durch den Trade noch was gewonnen. Viele Trades werden sie machen, vermutlich dann noch hinsichtlich zum Draft 2023. Und dann musst du eben eine Cornerback-Position musst du zumachen plus O-Line. Und dann hat man ein gutes Team. Klar, man sollte vielleicht noch Quantre Dix wieder signen, der Safety. Und dann ist das Team ein super Team, das eben halt nur mit Drew Lock einen Quarterback hat, der nicht so top ist. Da muss man dann eben schauen, was dann noch ist nach dem Draft.
Ja, also ich glaube generell, ich glaube Brooks, Adams, Metcalf, glaube können wir uns einigen, sind die drei unantastbaren gerade bei den Seahawks. Ich glaube, abgesehen von den dreien könnte jeder fürs richtige Angebot zu haben sein.
Ja, gehe ich mit dir mit.
Und deswegen bin ich gespannt halt, wie viele Teams da vielleicht das Angebot geben werden, denn ich denke, mit den Trades hat man vor allem das Team generell die Tür aufgemacht für andere Trades eben. Also drafttechnisch bin ich gespannt. Du meinst ja, dass das Team oft nach hinten getradet hat. Oft war man aber auch in einer Position, wo man sich das auch gut erlauben konnte, denke ich, wo man einfach auch also als Contender kannst du es dir auch gut erlauben, einfach auch mal vielleicht weiter hinten zu picken. Wenn du jetzt tatsächlich wirklich im Rebuild bist und du dann...
Ist die Frage auch, was passiert mit den 8 Picks vor dem der Seahawks? Daran kann man dann, ich glaube, also wenn da ein Trade dann passiert, wird es vermutlich dann erst im Draft auch sein, also an dem Draft Day und nicht davor. Davon gehe ich nicht aus. Weil es ist dann doch, vorne sind doch viele Spieler, die top sind auf ihren Positionen und vielleicht anderen wirklich vielleicht nur noch dieser Spieler fehlt, um dann eventuell das zu schaffen, was die Bengals geschafft haben von letztes auf dieses Jahr.
Was ein mega Bounceback wäre. Also vor allem bei den Bengals hat sich ja dieser Wandel zu einem totalen Rebuild ja wirklich ein bisschen länger gezogen. Bei den Seahawks würden wir dann über einen Zeitraum von einer Offseason sprechen. Also ein Top-10-Quarterback ersetzen ist eigentlich... Das ist nahezu unmöglich, wenn du halt nicht wieder genauso viel hergibst, wie du eigentlich bekommen hast. Wenn du wirklich sagst, okay, wir möchten uns das bisschen selber, ich nenne es mal, erarbeiten und mit unseren eigenen Spielern, mit Player Development, dann denke ich, ist halt wirklich sehr schwer mit Drew Lock.
Ich dachte dann nach seinem ersten Jahr, okay, er könnte was bringen, aber jetzt bin ich auch nicht mehr der Meinung, ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, man sieht ihn vielleicht, und das hoffe ich mir, dass man ihn eher so sieht als, hey, okay, wir traden Quarterback, wie als ein Watson zum Beispiel ist, und hey, ihr könnt Drew Lock haben. wenn ein Team eventuell auch noch Potenzial in ihm sehen könnte.
Ja, also ich denke bei ihm, man kann ihm auch nicht zugute halten, dass irgendwie er keine Waffen oder so hatte bei den Broncos. Ich glaube, das war spätestens mit der zweiten Saison war das dann vorbei. Klar, das jetzt ist eine bessere Situation, wenn es um den Receiver geht, aber die O-Line ist ja jetzt gerade auch nicht Quarterback-freundlich, sofern da nicht in der Kaderplanung jetzt dahingehend gearbeitet wird, um die Löcher da zu fixen. Das ist auf jeden Fall, eine sehr undurchsichtige Sache. Ich fände es immer toll, wenn da GM und Teamchef dann sich halt spätestens aber das dauert ja auch lang, bis die Unterschrift der Spieler sind, von denen du die geholt hast, aber da halt dann ein bisschen Stellung beziehen und sagen, so sieht der Plan aus. Vor allem, es gibt auch kaum Berichte, also die klar aufzeigen, okay, bei den Broncos ist klar, in welche Richtung es geht.
Aber du meinst bei den Seahawks, was der Plan jetzt ist?
Weil Fakt ist, die Division ist verdammt schwer, da wirst du
jetzt nicht mehr die beste Division der Liga. Denn jetzt ist es die AFC West, die meiner Meinung nach in NFL History die besten vier Quarterbacks in einer Division hat, die es jemals gab. Und das war jetzt letzte Saison die NFC West. In der kommenden Saison wird es die AFC West sein.
Da bin ich gespannt, ob die Raiders vielleicht noch an ihren Quarterback halten werden. Aber ja, Thema für eine andere Folge.
Ja.
Aber absolut, also für die Seahawks wird es nicht einfacher im nächsten Jahr. Die Conference als solche ist auch verdammt stark. Da müsstest du wirklich einen Top-Kaliber-Quarterback direkt als Ersatz holen, dass du dann in der kommenden Saison halt nicht untergehen würdest und nicht mal wirklich untergehen.
Ja, es kann wirklich, es ist, wie ich sag, es kann sein, dass das Team nächste Saison um den First Overall Pick kämpft, sozusagen. Oder halt wirklich um einen weiten Playoff-Run. Und das ist alles möglich, was sie da jetzt machen, Quarterback-technisch. Mit Lock, da lege ich mich aber fest, wird es nicht zu einem weiten Playoff-Run gehen, wird es vermutlich auch nicht in die Playoffs kommen. Wenn sie alles andere perfekt machen, aber Lock der Quarterback ist, wird das nicht möglich sein.
So sehr ist er limitiert in seinem Spiel. Ja, wollen wir dann noch auf die andere Seite gucken? Weil dann habe ich eine kleine Auflistung parat.
Auf die Broncos.
Travis Simon, Paxton Lynch, Brock Osweiler, Case Keenum, Joe Flacco, Drew Lock, Brandon Allen, Jeff Driscoll, Brad Ripien, Teddy Bridgewater. Das alles sind die Starting Quarterbacks der Denver Broncos. Peyton
Manning.
Und das waren 6 Jahre. Absolut keine Konstanz reinbekommen gehabt in die Quarterback-Position. Und ich denke, das hat man jetzt für die nächsten 6, 7, 8 Jahre eigentlich geklärt. Mit Russell Wilson ist das schon lang, also wirklich lang nicht mehr so ein Upgrade auf der Quarterback-Position von der einen auf der anderen Saison bekommen. Vielleicht die Buccaneers mit von Jameis Winston auf Tom Brady. Aber also wirklich, das ist verdammt stark. Vor allem mit den Waffen, die halt jetzt Russell Wilson um sich herum hat. Denn das Gerüst bei den Broncos war ja eigentlich schon, auch letztes Jahr schon gegeben für eine gute Mannschaft. Es hat dann in der Schlüsselposition gefehlt und da hat man sich verbessert.
Da hat man sich nicht nur verbessert, sondern man hat sich in die Top 5 der Liga katapultiert von einem eher ganz unteren Fünftel, würde ich mal sagen, der Liga. Ja, wir hatten vorhin Waffen angesprochen, ein paar, aber das Wichtigste ist jetzt einfach, Wilson hat eine bessere O-Line und Wilson hat eine sehr gute Defense, die er 2013 und 14 bei den Seahawks auch hatte, als sie mindestens ins Conference Final kamen und den Super Bowl auch einmal gewonnen haben und einmal verloren haben. Lass einer mal vorstellen, wenn das bei den Broncos aufgeht. Und wir wissen, wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit schauen, die Receiver bei den Broncos jetzt mit Sutton, mit Hamler und mit Jeudy, die ersten drei, sind sehr gut, meiner Meinung nach. Und underrated, aber sehr gut. Sind auf dem Level, wie es auch 2012, 13 und 14 bei den Seahawks war. Als ein Jermaine Curse zweiter Receiver war. Nach Doug Baldwin zum Beispiel. Und deswegen glaube ich schon, dass das für Wilson kein schlechteres Team sein wird, als es bei den Seahawks hat. Vielleicht nicht mehr die besten Receiver oder nicht mehr die Top-Receiver, wie er es hatte. Aber wir wissen, was er machen kann, wenn er Zeit hat und die Defense ihr Zeug erledigt.
Ich bleib dabei, also die Zahlen sprechen ja auch dafür. Wenn Russ eine Top 15 bis Top 20 O-Line hat, dann kam er immer in den Super Bowl. Das waren eben diese zwei Saisons. Das ist das ist wirklich eine Statline, die. Und vor allem das Gegenteil zeigt ja eben, wenn dieses Team nicht in dieser Range war, wenn die Seahawks nicht in dieser Range waren, dass es dann eben nicht für den ultimativen Playoff-Erfolg geklappt hat, gereicht hat, das ist hier absolut gegeben. Also
ja, und ich sehe die Broncos O-Line bei Top 12 bis Top 15, sehe ich die.
Genau, Stand eine jetzt. Mittelgute, eher gute, also ne, oberes Mittelfeld der Liga. Müssen
sie schon noch was verbessern, eventuell neuen Center, das wäre möglich. Aber ja.
Und die haben ja auch darauf gepocht, also so immer das, was ich immer von, also das ist der MyGM-Traum eines jeden, ein Top-10-Spieler, wenn er available ist, einfach da zuzuschlagen. Man hat es bei Rodgers eigentlich seit letztem Jahr versucht, bei den Broncos, da hat man sehr offensiv auch und sehr aggressiv rumgebuhlt. Und eigentlich direkt nach der Extension ist man dann, glaube ich, wirklich volle Pulle halt darauf gegangen, dass man den Russ-Deal so schnell wie möglich halt eintüten kann. Das hat man hinbekommen, das Quarterback-Theater ist somit komplett vorbei. Ja. Vielleicht kann man auch auf den Right Tackle gehen, ne? In der O-Line. Defensive Kern ist ja eh top. Also Simmons, Surtain, Chubb. Und eventuell, und das wäre ja, das habe ich mir gestern überlegt, was würdest du von der Von Miller Rückkehr halten?
Ist ja in den Medien, aber die Rams wollen ihn halten und haben ihm ja einen Vertrag schon gegeben, der wahrscheinlich nächste Woche unterschrieben wird. Also es ist ziemlich sicher, dass er bei den Rams bleibt.
So oder so.
Wäre schön, aber...
Eine Megastory, ne? Ja. Kurz weg für ein paar Monate, Super Bowl holen und dann zurück. Aber ja, also...
Ja, die Broncos könnten das erste Mal jetzt seit 2015 und jetzt dann endlich mal seitdem die Chiefs jetzt die letzten 6 Jahre die Division gewonnen haben, könnten die Broncos wieder in den... Ja, in die Position 1 der AFC West kommen. Und was war 2015? Sie haben den Super Bowl gewonnen. Und da davor eben mit, du hattest angesprochen, mit Peyton Manning. Sie waren von 2011 bis 2015, also 5 Jahre in Folge, Erste der AFC West. Das können sie mit Wilson auf jeden Fall schaffen. Und ich sehe die Broncos nicht weit unter den Chiefs stand jetzt. Und es wird eine sehr offene Division sein mit den Chargers und den Raiders auch noch dabei, wo Stand jetzt alles möglich sein kann mit diesen Quarterbacks. Justin Herbert, Patrick Mahomes, Russell Wilson und eben, wenn man es so sehen wollen, der schlechteste der Division in Derek Carr, der auch ein sehr, sehr guter. Also ein sehr guter Quarterback in der Liga ist. Muss man sagen, da hat man Spaß zuzuschauen, also gute Duelle.
Wird wildes Quarterback-Duell, Wilson gegen Mahomes, so oft in dieser Saison zu
sehen. Da kann er ihnen dann hoffentlich doch zeigen. Und wie oft haben die Broncos haben jetzt seit 13 Spielen nicht mehr gegen die Chiefs gewonnen. Ich glaube, die nächste Saison kommen 2 Siege wieder dazu und die Serie wird gebrochen.
Bei ihm, also wenn wir haben über die Teams gesprochen, wir können auch über Russ selbst reden, individuelle Erfolge... Gut, da gab es einen Award.
Award of Peyton, Man of the Year Award.
Aber ich bin ja einer, der sehr aggressiv auf der Trommel schlägt, wenn es um Russell Wilson MVP-Chancen geht. Und dieses Jahr bin ich auch nicht nur auf dem Bandwagon, ich bin der Lokführer.
Russell Wilson für MVP mit Chancen bei den Broncos, ja?
Absolut, weil du dann halt wirklich, und ich meine, das ist der perfekte Case eigentlich für ihn, das Team letztes Jahr war auch nicht mit einem super Record und Wenn er da reinkommt und das Ding mit, was weiß ich, 12-5
beendet. Da muss dann aber das Team, da müssen sie aber schon die Division gewinnen.
Ja.
Und er muss natürlich gute Zahlen aufweisen und nicht nur der MVP von Woche 1 bis 6 sein, sondern vielleicht ja, auch von 6 bis Woche 17 oder 18 noch. Ja, da muss dann alles passen. Möglich ist auf jeden Fall. Ja, bei den Seahawks war es in den letzten 2 Jahren dann doch so, dass man nicht mehr davon ausging. Bis vor 3 Jahren habe ich immer noch dran geglaubt. Aber ja, die Broncos und auch Wilson haben bestimmt eine sehr rosige Zukunft vor sich. Und bei den Seahawks ist sehr viel möglich. Sehr, sehr viel möglich. Also es gab... Ich glaube, so wie ich mich zurückerinnere, das, was ich miterlebt habe, gab es kein Team, was in einer Offseason oder in, sagen wir, jetzt haben wir März, in 4 Monaten von Dreck auf Gold alles machen kann.
Ja.
In dem Fall habe ich das so noch nicht gesehen. Jetzt gerade kommt die Info rein, die Seattle Seahawks sollen an einer großen Nachfrage von Deshaun Watson interessiert sein. Also sie zeigen wohl Interesse und geben vielleicht ein Angebot ab.
Und zeigen auch den ersten Weg wahrscheinlich. Oder gehen eher dem ersten Weg nach, den Nico skizziert hatte.
Ja, jetzt, das können wir auch nochmal kurz skizzieren. Was passiert? Weil die Broncos werden nicht viel machen, die sind fertig. Die haben ihre Moves getätigt, werden schauen, O-Line ein bisschen verbessern, fertig. Vielleicht noch ein Tight End. Wenn sie Watson holen, dann was müssen sie noch verbessern? Sie müssen einen Edge-Rusher noch holen. Und die O-Line noch vielleicht mit einem Asset verbessern. Ein Cornerback und fertig.
Ja, vor allem also O-Line und Cornerback.
Genau,
Cornerback
jetzt kommt noch dazu. Deshaun Watson war bei den bei den Houston Texans. Das beste Jahr, wo er bei denen war, war die O-Line. Oder das beste O-Line-Jahr, in dem er Quarterback oder Starting Quarterback bei den Texans war. war die O-Line ranked 28, Platz 28. Danach 30, 31, 32.
Man muss nicht einmal, also man und muss nicht mal gut sein als O-Line, um es ihm gut zum
Einsatz zu machen. Er hat super gespielt und er ist für, war ja, oder bevor jetzt eben der, ja, die,
der Holdout war.
Der Holdout von ihm war, habe ich mit der immer gesagt, die besten drei Quarterbacks der Liga sind Patrick Mahomes, Russell Wilson und Deshaun Watson. Jetzt würde ich das nicht mehr so mitgehen, natürlich nicht. Es ist ein Brady gibt's nicht mehr. Ein Rodgers, mal schauen, ob er weiterhin so gut ist. Aber wirklich, wenn du jetzt mal anschaust, ist da ein Josh Allen noch dabei. Es ist immer noch ein Wilson, es ist immer noch ein Mahomes, es ist für mich immer noch ein Watson. Ein Justin Herbert gehört da auch dazu.
Bro,
ein Burrow jetzt auch. Die sind in den Top und da muss man halt...
Stafford vielleicht?
Ja, kann man sagen, muss man nicht. Top 7 gehören die immer noch alle drei hin. In die Top 7 gehören alle von diesen drei Spielern immer noch dazu. Und das wäre natürlich was, ich bin sehr gespannt und ich glaube auch, da wird vielleicht bis nächste Woche Mittwoch, bevor die Saison beginnt, bevor die Free Agent Signings sind, vielleicht noch was passieren.
Was sogar am besten wäre, weil du dann ja ganz klar weißt, wo deine Grenzen aufliegen im Free Agent Markt.
Und genau, und dann
und weißt Spieler auch attraktiver machen.
Richtig, und du weißt dann, okay, hey, ich habe so und so viel Cap Space und jetzt kann ich sofort am Anfang kann ich sagen, ich will diesen Spieler haben. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt 20 Millionen und dieser Spieler kostet 18, ich will ihn aber unbedingt, dann hole ich und gebe ihm das Angebot sofort. Wenn es eine Woche danach ist, hat er vielleicht schon unterschrieben woanders. Wenn dann der Deal eben mit einem Quarterback noch nicht durch ist, weißt du ja nicht, wie viel Geld kannst du jetzt bieten. Dann musst du eben abwarten. Deswegen.
Und vor allem, deine Needs sind ganz andere, wenn du halt Watson hast, als wenn du ihn nicht hast. Ne? Dann bist du in einem ganz anderen Modus als Franchise.
Ganz klar.
Musst dann auch eine viel größere Bereitschaft haben, Moves zu tätigen.
Aber jetzt, was glaubst du, wenn wir jetzt mal die Draft-Picks der Seattle Seahawks anschauen? Ich such sie dir kurz, dass du sie siehst.
Ich hab sie gerade, also parat.
Alle?
Ja.
Okay. Von dieser und nächste Saison oder nur diese?
Nur diese.
Diese, dann zeige ich dir kurz die von der nächsten Saison. Also, man hat dieses Jahr eben den von den... Ja gut, wenn du das hast. Was glaubst du, muss man den Texans geben, damit man Deshaun Watson bekommt?
Ein relativ ähnliches Angebot, was man auch einbekommen hat. Ich denke...
Glaubst du, der 9th overall Pick muss mitgehen dieses Jahr?
Ja.
Ja.
Tatsächlich.
Bin also ich mir auch ziemlich sicher, dass wenn du Watson hast, der 9th overall Pick nicht mehr da ist.
Ist auch dein Asset mit höchstem Value. Ich denke, zwei First Rounder.
Dann der First Round Pick nächstes Jahr, bin ich auch der Meinung.
Dann ein Second Rounder und dann noch vielleicht ein Third Rounder.
Weil ich denke, der Second Rounder dann auch, den sie jetzt dieses Jahr 40 genau. Oder 41.
Weil ja. Ich denke, und damit wärst du dann auch ein Plus, wenn du nochmal einen Strich unter allem ziehst.
Gehe ich mit.
Weil der Watson Value ist halt im Gegensatz, also ja, ist so niedrig eigentlich wie nie zuvor. Also
richtig.
Letzten Sommer.
Wilson so hoch wie eigentlich kaum davor und von Watson jetzt deutlich niedriger als es letztes Jahr war. Richtig. Und dann glaube ich, reicht ein super First-Round-Pick, ein First-Round-Pick nächstes Jahr plus ein sehr guter Second-Round-Pick dieses Jahr und vielleicht noch ein dritter oder Viertrunden-Pick. Und eventuell können sie noch einen Spieler mitgeben. Und dann hätten sie aus beiden Trades hätten sie gewonnen. Auf jeden Fall.
Ja. Und ist wahrscheinlich dann auch die Überlegung, die sich das Front Office bei den Seahawks überlegen. Ich meine, welche anderen Teams sind denn interessiert an Watson und haben auch die Draft-Mittel halt, um da mitzukompeten?
Man weiß es gar nicht mehr richtig. Also die Panthers wahrscheinlich noch, die Commanders eventuell noch. Und sonst?
Es wird ein Wettbieten zwischen Commanders und Seahawks, vor allem nachdem die Seahawks ja den
ja.
Was nicht gegeben haben.
Also die drei Teams vielleicht, würde ich sagen.
Und dann ist wahrscheinlich Seattle vielleicht sogar mit doch die attraktivste Station für ihn selber. Weil du hast mit DK einen Spieler, mit dem...
Ja, für ihn selber auf jeden Fall, aber er hat halt nichts mit zu entscheiden, tatsächlich.
Er hat keine No-Trade-Dings.
Jein, aber welches Angebot sie annehmen. Klar. Das entscheidet ja das Team an sich, das meine ich.
Ja.
Ob der Trade dann noch angenommen wird von den Spielern, das ist ja dann nochmal was anderes. Aber ob der Trade dann überhaupt denen gezeigt wird, so,
abgesegnet wird,
ist ja was anderes. Und da hat ja kein Spieler überhaupt ein Mitspracherecht.
Das stimmt, aber ja, da bin ich auch gespannt, wie die wie die Texans da jetzt in die Offseason reingehen, weil ich denke, die haben selber wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass
die Rockets wissen, sie werden nicht mehr mit Watson spielen. Ach, das ist ganz schlimm. Dir. Die Texans wissen, sie werden nicht mit Watson spielen.
Ja, und dann,
und er wird nicht mehr bei denen spielen. Das heißt, für sie wäre es eigentlich einfach nur schlau, ihn zu traden, bevor sie dann gar nichts mehr bekommen. Weil umso länger sie warten, umso weniger wird der Value. Deswegen, ich als Texans-Owner oder General Manager würde sagen, hey, hier, Seahawks wollt ihn haben, gebt uns halt mal euren Erstrunden-Pick für next year. Nee, aber das würde für mich natürlich den Draft ein bisschen uninteressanter machen wieder. Aber ich wäre im Win-Now-Modus. Sofort.
Absolut. Und dann kann man den Case machen, dass man den besten Quarterback der Division hat. Absolut.
Ja, dann absolut. Und dann hast du wieder mit damals Watson und Hopkins, Watson und DK. Klingt auch nicht schlecht.
Schon sehr sauber, ja.
Ja, es sind jetzt alles nur Spekulationen. Ich bin gespannt auf die bis tatsächlich nächste Woche Mittwoch, weil dann beginnt die Offseason und dann beginnt Free Agent Signing. Und bis dahin können nur Trades passieren und ich bin richtig gespannt, was die machen, weil ich weiß es einfach nicht.
Adam Schefter hat so geschrieben, 50 Tage
bis zum Draft.
Dann geht's erst, ja. Also
Dann entscheidet sich, wie gut der Trade dann war. Spätestens wenn sie da nichts weitermachen. Ja,
spätestens da.
Ja.
Eine Wahrscheinlichkeit, die wir nicht beschworen hatten. Die Chance, dass man vielleicht hochtradet.
Im Draft?
Mhm.
Für einen O-Liner oder?
Weil, wenn ich richtig geguckt habe, in der Top 5 im Mock-Draft.
Es sind 3 Top-O-Liner dabei, die wahrscheinlich auch in den Top 5, Top 6 gepickt werden. Davon bin ich aber auch nur von 2 Stück, für 2 Stück würde ich hochtraden. Das ist Evan Neal und Ikwenu. Aber das würde ich nicht machen, weil wenn du an 9 schon bist und dann noch hochtraden willst, musst du sehr viel geben.
Mhm.
Und dann weiß ich nicht, ob sich dann der Trade auszahlt, Wilson für vielleicht nur einen O-Liner. Weiß ich nicht. In dem Fall würde ich diese Saison runtertraden und dann vielleicht nächste Saison, wenn gute Quarterbacks auf dem Markt, auf dem Draftboard sind, hochtraden, eventuell für einen Quarterback, sofern sie sich entscheiden, diese Saison mit Luck zu überbrücken.
Das wird interessant.
Es sind 3 Möglichkeiten. Sie draften Quarterback, sie gehen mit Luck oder sie holen sich direkt einen Win-Now-Quarterback.
Der aller Wahrscheinlichkeit dann
Watson sein könnte.
Watson wäre. Ja.
Und so viele Möglichkeiten in 50 Tagen dazu haben wir dann auch zu irgendwie sich für eins zu entscheiden. Bin ich gespannt, was sie machen. Es ist sehr offen und ich würde mich nicht trauen, irgendeine Wette abzugeben. Überhaupt nicht.
Ja, wobei, also wirklich, wenn die Reports schon so früh in die Richtung gehen. Aber ich meine, du kannst dich halt absolut nicht darauf verlassen, dass halt Deshaun Watson dein zukünftiger Quarterback wird, weil da muss ich erstmal einigen. Das ist ja das Tolle an Front Offices, die müssen erstmal 1000 Dinge und Szenarien durchgehen, bis sie da tatsächlich ihre Dinge durchkriegen.
Jetzt ist official, die Seahawks sind interessiert an Deshaun Watson. Vor 20 Minuten ist jetzt die offizielle Nachricht, sie sind interessiert und werden ein Angebot abgeben.
Wenn wir dann die Tage
sehen, ob es auch wieder abgelehnt wird von den Texans, wie sie es bei den Panthers gemacht haben, die ja sehr viel geboten haben letzte Saison.
Ja, wobei man da wirklich sagen muss, die letzte Saison war der Value viel höher. Ich denke, daran kann man sich orientieren und dann also richtige Bauernrechnung, aber vielleicht das vom letzten Jahr mit einem und einem Zweit First, also mit einem First Rounder und einem Second Rounder reduzieren, was das Volumen angeht. Und dann pendelt sich das ja ungefähr da ein, was wir für realistisch hielten. Sehr aufregende Zeiten auf jeden Fall für die Seahawks.
Aber keine spaßigen Zeiten. Da ist der Puls, da musst du echt mitmachen.
Das ist toll. Also das Beste finde ich immer für Fans ist es immer, wenn man GM spielen kann. Und sagt, das ist das Beste für mein Team. Das gibt's halt im Normalfall immer einmal und das ist halt in der Draft.
Ja.
Und vielleicht, wenn wirklich eine Menge ansteht in der Free Agency. Aber wenn man halt wirklich so einen riesen Freiraum hat, wie es gerade bei den Seahawks ist, was die Ausrichtung in die Zukunft angeht, dann kann man das dann auch gegen 50 Tage vor dem Draft schon machen.
Ja, und das wären unsere momentanen Möglichkeiten oder Ideen oder Gedanken zu dem Trade, was passieren kann. Die Broncos sind fertig. Sie sind im Win-Now-Modus. Was bei den Seahawks ist, wissen wir nicht. Und Ja, wenn ihr andere Gedanken habt oder so, dann könnt ihr das gerne auch mal kundtun und mitteilen. Das war jetzt eine ausführliche Beschreibung oder ja, ausführliche Diskussion zu diesem Trade, der gestern passiert ist und zu dem, was in den nächsten Jahren oder nächste Saison passieren kann. Wir hoffen, wenn ihr interessiert seid, dass ihr euch das auch anhört, weil es ist wirklich echt krass, was in diesem Trade oder was da passiert ist und was es eben für Möglichkeiten schafft oder geschaffen hat.
Ja. Und wenn das der Anfang der Offseason ist, da können wir uns nur hoffen, dass es tempotechnisch nicht abflacht in den kommenden Tagen.
Dann wäre es krass.
Weil dann haben wir eine historische, also wirklich, wir haben schon einen historischen Trade, aber das wäre dann eine Offseason, die alles wegsprengen würde. Ja.
Ja, dann war es das von uns.
Andere Sache, wenn schon Russ geht, wie hoch ist die Angst, dass auch noch Dame mal in Oregon anruft und sagt, Jungs,
ich... Gar keine Angst, da ist nichts. Nee.
Da bist du sicher.
Sofort abgelehnt, mehr brauche ich nicht dazu sagen. Nein. Okay. Keine Angst.
Und also, damit
beenden wir die Folge und hoffen, dass ihr interessiert seid und reinhört. Und wünschen euch viel Spaß dabei. Wir hören uns. Ciao, ciao. Pulls up, three-pointer.